Wir hatten ja beim 356 noch praktisch die Kugelumlauflenkung. Und beim 911 gab es ja zum ersten Mal die Zahnstangenlenkung mit Mittenabtrieb. Und das war ein Riesenproblem, weil ja die Lenkwelle war ja abgewinkelt. Aber nicht gleichmäßig von der Winkelgröße, sondern unterschiedlich. Und das war eine Riesenarbeit. Das konnte man ja damals, gab es ja noch keinen Computer, um das auszurechnen. Dann hat man oben am Lenkrad eine Gradscheibe und unten am Lenkgetriebe eine Gradscheibe. Und dann hat man so lang probiert, bis die geringste Unterschied zwischen oben und unten war. Man konnte ja das nicht einfach zusammenstecken und dann fahren, sonst hätte man ja ungleichmäßige Lenkbewegung oben zu unten gehabt. Und das war eine riesen diffizile Arbeit.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten. Mensch Leute, mein Gast heute hat auch schon wieder so ein beneidenswertes Berufsleben gehabt. Er war ganz früh dran, als er bei Porsche anfing und war dann der dienstälteste Mitarbeiter, der in Weissach in den Ruhestand verabschiedet wurde. Hans Klausecker heißt er und er war nicht nur in der Fahrwerksentwicklung tätig und später für die Reifen, sondern auch immer wieder für besondere Projekte verantwortlich. So hat er in den beiden achtzylindrigen Porsche 914 sicher mehr Kilometer zurückgelegt als die späteren Eigentümer Ferdinand Piëch oder Ferry Porsche. Er war aber auch immer nah dran, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes gebrannt hat, denn als einer der ersten Rettungsfahrer der von Herbert Linge gegründeten ONS-Sicherheitsstaffel konnte er sicher so einige Rennfahrerleben retten, musste aber auch viele Dramen mit ansehen. Ein Erlebnis, was dabei besonders hängen geblieben ist, war der verheerende Feuerunfall von Niki Lauda 1976 auf dem Nürburgring. Mein Gast fuhr den roten Porsche RS, der auf zahlreichen Bildern mit geöffneter Haube und ausgerolltem Löschschlauch neben dem brennenden Wrack zu sehen ist. Ich freue mich, dass er sich so viel Zeit für mich oder für uns heute genommen hat. Hier ist für euch Hans Klausecker.
Wie ich in der Schule war, in der Oberstufe, da hatten wir vom Lehrer praktisch eine Aufgabe übers Wochenende. Schreibt mal, wie ihr euch das Leben, Berufsleben vorstellt. Und ich hatte kurz vorher, damals gab es die kleine Zeitung Hobby. Das war so ungefähr Taschenbuchgröße, Hobby. Und da stand unter anderem ein Test drin über Mercedes 170. Und das habe ich durchgelesen. Und dann habe ich gedacht, Menschenskind, das wäre doch was, so Autos erproben und fahren, bis sie auseinanderbrechen. Ja, das war damals meine Vorstellung, dass das später im Leben so eintrifft. Hätte ich im Leben nie geglaubt. Ja. Das war purer Zufall. Auch, dass ich bei Porsche gelandet bin. Das war reiner Zufall. Ja. Und da bin ich heute noch froh. Ich möchte keine Stunde missen.
Der Zufall, dem hast du ja auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Also nach der Schule hast du ja nicht eine Friseurlehre gemacht, sondern
nein, ich habe Richtung Autos. Ne? Automechaniker habe ich gelernt. Ja, klar. Beim VW-Händler. Und in Rothenburg ab der Tauber.
Da kommst du her, ne?
Ja, deswegen habe ich noch ein bisschen so einen fränkischen Dialekt im Hintergrund. Und dann war ich für 10 Monate in Düsseldorf, auch beim VW-Händler. Und das war aber nicht so die richtige Aufgabe. Und dann bin ich nach Stuttgart, weil ich Verwandte hier in Zuffenhausen hatte. Und dann sind wir nach Stuttgart ins Arbeitsamt und da sagten die, ja, die Firma Porsche, die sucht Automechaniker. Und die Verwandten, die haben ja fast hier gewohnt, im gleichen Stadtteil. Ja. Und so bin ich den nächsten Tag hier zu Porsche und dann hieß es, wann können Sie anfangen? Fangen Sie am Montag an. Und so bin ich bei Porsche gelandet, ja.
Mhm. 50 Jahre geblieben, halbwegs, ne?
46,5 Jahre geblieben, ja. Das war 1959. Ja. 6. April 1959 war der erste Tag bei Porsche.
Ja, das musst du dir mal vorstellen, oder? Wenn man heute jemandem sagt, du bist jetzt
fast ein, also einfach ein komplettes Berufsleben bei einer Firma. Ne? Das ist ja, ja schon mal ja. Wahnsinn. Was hast du damals bei Porsche vorgefunden oder wie muss man sich die Firma vorstellen?
Bei meinem Eintritt war die Beschäftigtenzahl bei 1100. Naja. Heute sind 37.000. Ja. Und es war mehr oder weniger so, ich bin dann relativ schnell in den Versuch gekommen, Fahrwerksversuch. Und dort war es ja so, da hat ja fast jeder jeden gekannt. Ja. Und damals gab es noch keine Gleitzeit. 7.12 Uhr war Arbeitsbeginn mit der Hupe. Und vorher hat man sich getroffen, ist zusammengestanden, hat man Witze erzählt und lachend hat man die Arbeit begonnen nachher. Ja. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel. Der Herr Piech, wie der zu Porsche gekommen ist, da kam der mit dem Rennrad morgens zur Arbeit, kam ins Versuchsgelände hinten, hat das Fahrrad abgestellt und ist in die Werkstatt zu den Monteuren und ist auf der Werkbank oben gesessen. Die Monteure hatten alle einen Hocker und der musste auf der Werkbank sitzen. Das war sein erster Weg, morgens in der Firma, erst in die Werkstatt. Ja. Und ich hatte dann dieses Glück, dass ich in den sogenannten Käfig gekommen bin. Der Käfig war so eine abgeteilte Ecke im Versuch. Und da waren Sichtblenden so ungefähr 3 Meter hoch ringsum, Platz für 3 Autos, Werkbänke drin, Schreibtisch und eine riesengroße Eisenplatte. Und da hat man die Autos, die Prototypen draufgeschraubt und dann hat man da Sachen geschweißt, ja, die Messplatte mehr oder weniger, ja. Und in dem Käfig, das war deshalb so abgeschirmt, weil wir häufig VW-Aufträge erledigt hatten dort. Ah, okay. Wie ich in die Firma kam, hatten wir da am Typ 728. Das war so ein kleiner, ja, kleiner Heckmotor, ja, kleine Limousine. Man könnte sagen, vielleicht die Größe von einem Golf oder, ja, vom Golf 1 oder so, ja. Und da hat man ja, mehr oder weniger diese Autos aufgebaut. Karosseriemäßig wurden die bei Karosserie Reuter nebenan gefertigt. Ja. Und bei uns wurden die dann zusammengeschraubt. Und damals waren noch Versuchsfahrer, die in der Nachtschicht mit den getannten Autos fuhren. Da war der Jürgen, nicht der Jürgen Barth, der Vater, der Edgar Barth, ja. Der Walfried Winkler, der ehemalige Audi-Mann, der auch Rennen fuhr, vorm Krieg schon, auch Motorradrennen. Hans Neitzel, der fuhr die ersten Käfer damals vorm Krieg schon, Dauerläufe. Solche Leute fuhren da nachts. Und ich habe mich dann als junger Freitagabend zu denen ins Auto gesetzt und bin mitgefahren und habe da zugeguckt, ja, wie man Auto fährt. Ja. Habe ich Autofahren so ein bisschen ja, aus der ja, Zuschauerperspektive gesehen. Ja. Ja, und dann ging das weiter mit 1764, 1866, 1966. Der Typ 1966 war der VW-Entwicklungsauftrag EA266. Es war dieses Fahrzeug mit dem flachliegenden Reihenmotor unter dem hinteren Sitz.
Ja.
Und da war ich unter anderem auch dabei, wie das Fahrzeug in Wolfsburg abgeschossen wurde. War auch der Ferry Porsche dabei und ich halt im Hintergrund das Fahrzeug ein bisschen hin und her geschoben. Und dann hat man schon gemerkt, oh, die Stimmung ist nicht gut. Also wahrscheinlich stirbt dieses Auto auch. Und so ist es ja passiert, zugunsten vom Golf 1 wurde der praktisch eingestellt. Das Fahrzeug hatte, wie gesagt, einen hinteren Kofferraum über dem Motor und einen vorderen Kofferraum. Und wie gesagt, der Motor war flach liegend unter der hinteren Sitzanlage.
Und wer war nochmal ganz großer Fan davon? Wer wollte den unbedingt durchdrücken? Ich glaube, war das nicht Ferdinand Piëch auch?
Da war auch Piëch, ja, in der Firma, ja. Ja. Und zu dem Käfig habe ich noch eine Anekdote, die ich erzählen will. Und zwar, das war Anfang der 60er. Mhm. Und jeder, der in den Käfig rein wollte, der keinen Schlüssel hatte, der nicht beschäftigt war, der musste außen eine Hupe drücken. Und eines Tages hupt's und wir hatten einen jungen Saaldiener, der war relativ forsch, mit einem Mundwerk auch, der ist dorthin und da steht da ein Mann und jeder Konstrukteur, der von der Konstruktion kam, der hat vom Chefkonstrukteur, hatte der eine Plakette bekommen. Der musste die Plakette zeigen und dann wusste man, aha, der ist oben gemeldet. Beim Chefkonstrukteur, der darf hier rein. Und dann stand halt ein Mann da, der hatte keine Plakette. Und dann sagt der junge Mann da, der Saaldiener, Sie dürfen hier nicht rein, Sie haben keine Plakette. Dann sagt er, ich will doch gucken. Nein, Sie dürfen nicht rein. Türe zugemacht und weg. Und der Mann, der draußen stand vor der Türe, der hat wieder gehupt. Und dann sage ich, was ist los? Ja, da steht einer. Den habe ich nicht reingelassen. Bin ich dorthin, steht der Ferry Porsche vor mir. Dann sage ich, Sie müssen vielmals entschuldigen. Der junge Mann, der hat Sie nicht erkannt, deswegen hat er Sie nicht reingelassen. Dann sagt der Ferry, der hat vollkommen richtig gehandelt. Der hat es richtig gemacht, zieht seine Geldbörse raus und drückt dem 5 Mark in die Hand und sagt, vollkommen richtig.
Das, ja, voll,
ne? Das war Ferry Porsche.
Ja.
Ja. Und deswegen ging er für den auch durchs Feuer.
War der immer so hemdsärmelig zu Ihnen oder haben Sie den öfter
erlebt? Nein, überhaupt nicht. Das war die Ausnahme, dass er mal da runterkam während der Arbeitszeit. Mhm. Normalerweise ist er abends dann durchgelaufen und hat geguckt, was so im Versuch passierte. Ja. Aber es war ganz, ganz toll, ja.
Und Sie waren damals schon Versuchsfahrer oder im
Nein. Das hat dann angefangen, 1963 oder 64, sagte der Herr Rombold, das war der Abteilungsleiter vom Fahrwerksversuch. Ich war ja in der Werkstatt und es war er oben im Büro, war er der Abteilungsleiter. Damals war der Herr Butt noch kein Chef, da war der Herr Falk noch kein Chef, da waren der Herr Gnürzer noch, der Rolf Hannes, lauter bekannte Namen damals, Junge. Ja. Ja, das war tolle Geschichte. Der Herr Rombold sagte dann zu Manlinge, du Herbert, nimm mal den Jungen da und fahr mal mit dem, ob man denn in Zukunft Porsche fahren lassen kann. Ja. Und dann hat mich der Herbert Linge da in 356 gesetzt. Wir sind hier von Zuffenhausen auf die Autobahn, auf der Autobahn bis Leonberg. In Leonberg sind wir raus und eine Runde Solitude gefahren und wieder zurück dann. Ja, Linge hat nichts gesprochen, die ganze Zeit nicht korrigiert, hat gar nichts gesagt. Und wie wir dort ankommen, sagt der Herr Rombold, und, wie sieht's aus? Dann sagt der Linge, den kann man fahren lassen. Das war der ganze Kommentar.
Das ist doch gut. Sie sagten, Sie waren ja in dieser Halle, in dem Käfig, wo die Prototypen aufgebaut wurden. Als Sie da anfingen, was waren das für Prototypen? Also neben den VW-Sachen waren ja auch Porsche-Prototypen.
Dann hat man auf der Richtplatte, auf der großen Platte, 356 auseinandergeschnitten und die 911-Achsen da reingeschweißt und gebastelt, ja. Und so haben wir da drin im Käfig auch den 911, den 914, 924, 928 hat man alles da drin, die ersten Prototypen gebaut.
Aber ganz am Anfang war ja der 911. Also ich meine, der Mythos war ja schon so ein bisschen durch den 356 begründet und dann stand da der 911. Hat Ihnen der gleich gefallen? Oder
dürfen Sie den schon früh fahren? Das war natürlich von der Optik her ein moderneres Auto, ja. Ganz klar, ja, etwas mehr Platz, ja. Und dann kam ja auch noch der Sechszylindermotor. Das war ja natürlich auch ganz was anderes.
130 ja. PS.
Ja, 110 der erste,
110,
130, ja. Und ja, so haben wir uns hochgedient.
Und ein schwer zu handelndes Fahrwerk.
Ah, ja, und dann kam irgendwie, nachdem ich also die Fahrberechtigung von Herrn Linge hatte, da hieß es, Porsche hatte ja noch kein Versuchsgelände. Das heißt, wir sind zur Erprobung. Straßendauerlauf war hier in der Gegend, das war Schwäbische Alb. Oder, ja, aber erst fuhren wir Richtung Heilbronn, Weinsberg auf der Autobahn, dann auf die Kirchheim-Tech und dann eine Albrunde und dann wieder zurück. Und das am Abend 2-3 Mal. Und dann gab's die Autobahnerprobung noch Stuttgart, München, Nürnberg, Stuttgart. So wurde der 911 auch und der 356 waren Dauerlauffahrten dann. Ja, und irgendwann hieß es also nach Wolfsburg mit dem ersten 911, und da sind wir da hoch. Und jetzt durften wir nicht ins Versuchsgelände, in Wolfsburg, ins kleine Prüfgelände. Das heißt, unter der Woche standen wir außen an der Pforte. Und dann kamen die VW, Käfer und was da so aktuell war, VW-Bus. Und dann mussten wir praktisch die VW-Dauerläufe fahren. Und VW-Versuchsfahrer, die haben unter der Woche unseren Porsche gefahren. Okay. Da durfte nur ein Monteur oder zwei Monteure vom Porsche, die durften das Fahrzeug warten. Und das hat man mal so ein bisschen am Anfang erprobt und dann hat sich rausgestellt, das ist nicht so das Richtige. Und dann hieß es also, ihr Porsche-Leute, ihr dürft auch die ganze Woche da sein, ihr dürft da auch VW-Prototypen sehen, aber hier ist die Geheimhaltung. Also wir mussten unterschreiben, dass wir praktisch VW-Prototypen sehen können, aber wir durften nichts ausplaudern, nicht fotografieren, das durften wir ja früher alles gar nicht. Ja, und so haben wir halt da oben dann im kleinen Prüfgelände, da im Werk in Wolfsburg, so haben wir dann Autofahren gelernt. Ja, das war 1,8 Kilometer, war so eine Runde und da kam er immer dann vorbei. Da war Kurvenradius 40, 60, 80, dann eine Gerade, dann Schlechtwegstrecken, Holperstrecken, Eisenbahn, Schweller und solche Sachen. Und das hat man dann 2 Wochen fuhr man da in Wolfsburg. Ja.
Mit dem Porsche?
Mit dem Porsche, ja. Und wenn was zu reparieren war, hat man das vorher gemacht und dann ist man mit dem Fahrzeug nach Hause und hat das ganze Fahrzeug zerlegt und ausgewertet, Berichte gemacht, fotografiert, Schäden festgehalten und so hat man das immer verbessert. Karosserieseitig ist natürlich da auch einiges gerissen. Da hat man also einen Karosserieflaschner dabei, der das geschweißt hat. Und dann hat man natürlich für die nächste Erprobungsphase schon Verstärkungen drin und Verbesserungen, das ist klar.
Kann man sagen, mit was für einem Faktor das ungefähr entsprochen hat? 1,8 Kilometer, Faktor 10, richtige Straße oder
Faktor 100? Man fuhr dort so ungefähr 6.000 bis 8.000 Kilometer und das waren ja über 100.000 Kilometer nachher die Erprobung.
Okay. Ja. Wahnsinn. Haben Sie da schon gemerkt, dass der 911er eigentlich ein bisschen heikel vom Fahrverhalten ist? Weil das war
ja. Ah, das war ja gerade schön. Das Heck, das ausgebrochen ist. Und da haben wir Autofahren gelernt.
Ja, das glaube ich.
Ja? Ja. Und wenn man mit dem Elfer im Grenzbereich umgehen konnte, ja, dann war man mehr oder weniger prädestiniert. Und da hat der Herr Butt dann viel drauf geguckt. Und dann war Rennwagendauerlauf in Wolfsburg im Prüfgelände. Und da hieß es, und du, und du, und du. Damals war auch unter anderem Linge, der Hubert Mimmler war der Meister in der Rennabteilung. Der durfte fahren, der Steckkönig durfte fahren, ich durfte fahren. Als Monteur durfte ich Rennwagen fahren. Den 907 vor Le Mans hat man dort erprobt, ob die Rahmen brechen, ja, solche Sachen über ein Wochenende und mit dem Bergspeider, mit dem super leichten Bergspeider, mit dem auch der Stommelen dann gefahren ist, der 385 Kilo gewogen hat, haben wir auch ein Wochenende gefahren, ja.
Okay.
Und das Tolle war, die gesamte Mannschaft, die hat nicht im Hotel gewohnt. Wir hatten in Wolfsburg im Umkleideraum, jeder hatte so ein Feldbett, so ein zusammengeklapptes. Da haben wir drauf geschlafen. Der Herr Butt, Linge, alle, der Herr Falk, alle hatten auf Feldbetten geschlafen. Ja?
Ich möchte euch noch meinen heutigen Partner vorstellen und das ist die Simulator-Manufaktur Racing Fuel aus der schönen Schweiz. Und die machen keine Stangenware, sondern stellen liebevoll ganz besondere Simulatoren für die anspruchsvollen Autofans unter euch her. Und mit ihrem formschönen und zeitlosen Design passen sie auch in die gute Stube. Stellt euch nur mal vor, ihr wertet euren Schnapsschrank mit einem in der Nähe aufgestellten Racing Fuel Simulator im Jägermeister-Look auf und fahrt dann noch die legendären Schlachten der DRM auf historischen Strecken in diesen orangenen Traumwagen. Denn die Simulatoren, die gibt es in allen legendären Lackierungen und Ausführungen aus 100 Jahren Motorsport und dazu bauen die Damen und Herren von Racing Fuel die längst vergangenen Strecken und natürlich auch die passenden Fahrzeuge originalgetreu nach, damit der perfekten Zeitreise nichts mehr im Weg steht. So eine Art alte Schule in Simulatorform eben. Und wer das zusammen mit seinen Freunden erleben will, der kann sich gleich noch sein gesamtes Starterfeld bauen. Eine digitale Kartbahn ohne Schäden und Verschleiß. Die Software dazu kommt ebenfalls aus der Schweiz. Und noch mehr Fahrspaß gibt es künftig für alle, die sich selbst keinen Simulator hinstellen können, denn Racing Fuel kommt endlich auch mit eigenen Center nach Deutschland. Dort bekommt ihr nicht nur den vollwertigen Support für möglichst ununterbrochenen Fahrspaß, sondern könnt auch selbst fahren. Denn nach 10 öffentlichen Centern in der Schweiz sind es bereits 2 in Deutschland, bei den Schumachers auf der Kartbahn in Kerpen und gleich um die Ecke vom Sachsenring auf dem Karting in Chemnitz. Übrigens sucht Racing Fuel speziell in Deutschland und Österreich noch weitere starke Partner. Falls ihr da Interesse habt, meldet euch gerne. Und jetzt wollt ihr die Simulatoren sicher auch sehen. Das geht leider hier im Podcast nicht, aber dafür im Netz unter www.racingfuel-simulators.com. Die Adresse und auch den Link zu den Centern habe ich euch auch nochmal in die Shownotes geschrieben. Und hier geht es jetzt weiter mit meinem heutigen Gast.
Muss man sich aus heutiger Sicht mal vorstellen.
Ja, ja. Das alles lief. Und daher kommt ja auch, früher hieß es Porsche, wir sind alle eine Familie, die Porsche-Familie. Mhm. Ja. Und da waren wir beieinander auf Dienstreise. Dann war alles an einem Tisch. Auch später, vom Vorstand bis zum Monteur, alles an einem Tisch. Ich habe es bei anderen Firmen erlebt, da gab es 2 Tische, einmal für die Werkstattleute und einmal für die Angestellten, die im Büro saßen.
Mit Stoffservietten.
Ja, das gab es bei Porsche nie.
Wahrscheinlich, weil Porsche immer mehr vom Sport kam. Ja. Und unter Sportlern ist das vielleicht.
Ja, so. Man ist auch abends gemeinsam fortgegangen. Ja. Man hat gemeinsam Fußball gespielt. Werkstatt gegen Büro. Ja, man hat gemeinsam gegrillt. Man hat gemeinsam, das hat der Herr Falk organisiert, Fahrversuch-Rallye. Da hat man dann später, wo es in Weissach dann schon ein Gelände gab, mit Le Mans statt, hat der Günther ja übrigens erzählt, da, dass es bei uns die Messabteilung, die hatten getrickst, die hatten die Türe aufgemacht, dann ist der Anlasser schon oder der Motor schon gestartet. Und solche Sachen. Und am Abend saß man halt dann gemeinsam beieinander. Und was auch immer war, auch der Herr Butt war ja ein großer Fürsprecher für die Werkstatt. Mhm. Wenn der irgendwas wissen wollte, kam der in die Werkstatt und hat sich erkundigt. Ja. Da wurde immer Tacheles geredet. Und immer so, wie der Stand ist, so wurde auch erzählt. Ja. Auch hat der Herr Butt zum Beispiel, der letzte Arbeitstag im Jahr wurde in der Werkstatt gefeiert. Ja. Da wurden Tische und Bänke aufgestellt und dann war auch Büro war dabei, auch der Vorstand war dabei, hat eine Rede in der Werkstatt gehalten. Ja. Und das war halt Porsche. Ja,
ja, Sport und Handwerk, ne? Das war das, was oben drüber stand.
Ja, 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 ja. Ganz, ganz toll. Ja, ja, und so ging es halt weiter. Irgendwann, wenn ich so mal gucke, die Porsche-Typen 911, 14, 924, 928, und die Rennwagen-Dauerläufe dann. Und dann hatte ich 1967 beschlossen, jetzt mache ich die Meisterprüfung in Stuttgart-Bad Cannstatt, die mehr oder weniger die berufserzieherische Teil und Buchhaltung, das habe ich im Abendkurs gemacht. Und dann hat mich die Firma ein halbes Jahr beurlaubt. Dann war ich in Bad Cannstatt und habe Meisterprüfung gemacht. Und dann kam ich wieder 1968 im April. Und dann war halt ein junger Meister auch noch da. Und dann habe ich gesagt, also ja, das hat für mich wahrscheinlich wenig Zukunft hier. Ich habe mich dann beworben bei Porsche im Kundendienst. In Ludwigsburg war das. Und dann wollte ich so technische Informationen, Reparaturleitfaden, solche Sachen, wäre meine Aufgabe gewesen. Und das hat der Herr Butt nachher mitbekommen. Da sagt er, nein, Sie bleiben schön da. Sie gehen nicht in den Kundendienst. Und dann hat er mir natürlich ganz schnell da, ja, ein bisschen ein Sprungbrett geboten.
So ein kleiner Karrierepust. Also
ja, was, ne? Ja. Ganz gut. Mhm. Ja, und dann war ich ja Meister im Fahrwerksversuch. Und das ist mehr oder weniger die Abteilung, der Karosseriemann liefert die Karosse. Der Motorenmann liefert den Motor. Der Getriebemann liefert das Getriebe. Der Elektriker macht am Anfang noch die ersten Kabelstränge und das alles rein. Und dann kommt das Fahrzeug zum Fahrwerker. Und der Fahrwerker, der muss nachher diese Sachen alle einbauen. Praktisch Vorderachse, Hinterachse, Lenkung. Dann gibt's aber noch keine Leitungen. Man muss also dann, man hat mit Draht Bremsleitungen gebogen, Kraftstoffleitungen, Hydraulikleitungen, solche Sachen. Die hat man dann gebogen mit Draht. Dann kam der Konstrukteur, hat den Draht bekommen, den gebogenen, und hat es abgezeichnet.
Jeder Jungingenieur, der am CAD-Rechner gerade sitzt, dem fällt der Rechner aus der Hand.
Ja.
Das musst du dir mal vorstellen.
Und mit den Konstrukteuren ist man ja unterm Auto gelegen. Damals hatte noch nicht jeder eine Hebebühne. Damals war das Fahrzeug hochgebockt auf Holzböcken. Und mit dem Konstrukteur waren wir da unten und der hat sich umgeguckt. Ach, hier ist noch Platz. Das war so eine tolle Zusammenarbeit. Ja. Und so waren wir, Kupplungsseil gab's noch keins. Das musste, Handbremsseile, das musste alles erst festgelegt werden. Und das hat immer der Fahrwerker gemacht. Zuletzt lief alles beim Fahrwerker und deswegen war der Fahrwerker natürlich auch immer, wenn das Fahrzeug fertig war, war der auf Erprobung.
Okay.
Er hatte das Fahrzeug mehr oder weniger von Grund auf, ja, aufgebaut, ja, komplettiert.
Ja.
Und deswegen waren wir natürlich schon viel unterwegs, ja.
Was war denn dein Lieblingsauto, wenn du über die ganzen Modelle nachdenkst?
Ich kenne ja deine Sendung und ich weiß, was gefragt wird.
Die letzte Frage kommt erst noch nicht,
ja, aber tatsächlich. Ja, da muss ich sagen, das waren die Transaxle-Autos. Die 944, die S und das. Und dann die Turbos, die gingen ja gewaltig. Und die waren so problemlos zu fahren.
Toll zu handeln, ja.
Ja. Ach, das war ganz toll, ja. Auch der 928. Wir machen nachher noch einen Abstecher zum 928.
Da kommen wir, das wird ein längeres Kapitel. Aber du hast natürlich an einem Auto noch mitgearbeitet, beziehungsweise an zwei ganz speziellen. Am 914 hast du ja schon gesagt. Und es gab ja mal zwei Versionen mit 8-Zylindern.
Ja. Das war auch so ein Hauruck-Auftrag. Da hieß es auch, im Käfig war das. Da kam eine Karosse, 914, Rohkarosse. Und dann hieß es so, also die Rennabteilung liefert dir jetzt einen 8-Zylinder-Rennmotor und ein Getriebe dazu. Und das Fahrzeug ist für Herrn Piech und du baust jetzt hier einen 8-Zylinder 914. Ja, jetzt war das natürlich ein Riesenproblem, weil der Motor war ja länger als der 6-Zylinder. Wie kriegen wir den Motor rein? Wir durften ja auch nicht irgendwie unbeschränkt nach hinten bauen, denn die Achswellenpfeilung ist ganz wichtig. Und bei 300 PS war die Achswellenpfeilung ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Deswegen durfte der Winkel nicht zu groß sein, sonst hätten wir keine Gelenkwellen gehabt.
Ah, okay.
Ja. Und deswegen sind wir mit dem Motor nach vorne. Das heißt, wir haben zwischen den Sitzen, da war so eine Mulde, Da haben wir praktisch einen Deckel rausgeschnitten und einen Deckel draufgesetzt, dass wir den Motor weiter nach vorne setzen konnten Richtung Innenraum. Und hinten zwischen den zwei Stoßdämpferdomen, da war ja so ein Trennblech. Das haben wir rausgemacht, dass wir da auch den Motor weiter nach hinten setzen konnten. Und das größte Problem mehr oder weniger war die Schaltung. Der Rennmotor war viel breiter als der 911-Motor und da musste man da Umlenkungen bauen und das musste ja alles funktionieren.
Ja, was ist der für ein Pier? Ich Mensch, das musste ja perfekt sein.
Ja, das war also brutal. Und dann hat man natürlich auch Ölkühler gebraucht. Das hat man ja vorher in dem Auto nicht. Also ein Ölkühler vorne hinter die vordere Stoßstange, ja, und die Schläuche nach vorne legen. Und alles ohne Zeichnung. Also für dieses Auto gab es niemand, der irgendeine Zeichnung geliefert hätte. Das war das ganze Ding, war praktisch die Idee vom Eckehard Kiefer und von mir. Wir beide hatten die Ideen dazu, wie wir das Auto aufbauen.
Okay, aber der Wagen hat tatsächlich auch keine Straßenzulassung bekommen. Der zweite aber.
Ja.
Also der Achtzylinder in dem ersten jetzt für den Ferdinand Pirch, das war der Rennmotor aus dem 908.
Ja, genau.
Das Getriebe, ja, also ein reiner Rennmotor.
Ja. Und der Herr Pirch, der hatte ja da in Weissach im Wald ein Jagdhaus, ein Ferienhaus. Und ich musste das Fahrzeug dann häufig Freitag nach Weissach fahren. Und er konnte dann am Wochenende, wenn er dort war, konnte er auf der Strecke nachher mit dem Auto fahren. Und dann gab es am Montag natürlich wieder eine Liste, das und das muss noch geändert werden. Deswegen habe ich manchmal gesagt, ich habe fast mehr Kilometer mit dem Auto zurückgelegt, als ich selber.
Wahrscheinlich.
Ja. Und so hat man noch einige schöne Spezialaufträge.
Ja, der zweite davon war für Ferry Porsche, ne?
Der war, ja, und da gab es dann Zeichnungen. Okay. Und das Fahrzeug, das hatte ja ein Stahldach, also kein Kunststoffdach. Bei Pirchs Fahrzeug hatten wir praktisch aus Stahlrohren, hatten wir da oben ein Kreuz diagonal eingebaut, dass die Karosserie versteift wird. Und Ferry Porsches 914, der hatte praktisch ein Stahldach, allerdings mit Schiebedach, schmales Schiebedach. Ja, und vor allen Dingen, der hatte auch einen Achtzylindermotor mit Vergasern. Der hatte allerdings dann bloß 260 PS, war aber ja besser zu fahren im normalen Verkehr. Der Rennmotor, der hatte ja nur Leistung oben raus, ja. Der war also für den Stadtverkehr und für Landstraße nicht so das geeignete Fahrzeug. Aber Ferry Porsche, das war das Geschenk zum 60. Geburtstag. War 1969, hat er das Geschenk bekommen.
Ja. Gab es da noch eigentlich die Idee, den Wagen auch als Straßenwagen für die Serie zu bauen oder eine Kleinserie aufzulegen?
Nee, das war nur eigentlich ein Prototyp eingeschränkt. Da waren die Umbauten, die waren doch zu umfangreich. Ja, und dann kamen ja die GTs, die 914 GTs mit 6-Zylinder.
Mit starken RS-Motor auch, ne?
Ja, und die hatten ja dann Platz und da musste man nicht so viel umbauen. Das war geeigneter. Ja.
Tolle Autos.
Ja, und dann in der Zeit zwischen 1968 und 76 habe ich dann zusätzlich noch vom Bundesforschungsministerium hatten wir Aufträge, und zwar das Langzeitauto. Da kam ja damals dann die verzinkte Karosserie, mehr oder weniger, wurde da aus der Taufe gehoben. Und der Safe-Rettungswagen, haben wir ja schon gehört. Dr. Beetz war da mitbeteiligt. Da war ich auch. Ich habe in ganz Süddeutschland bei so Rettungsorganisationen, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Malteser, bei der Bundeswehr in Ulm, habe ich da bestehende Rettungswagen beurteilt, um praktisch mal einen Ist-Stand zu liefern, in welchem Zustand sind die Fahrzeuge. Und jede Organisation hat halt gesagt, wir haben zwar ein wunderschönes, großes Auto, aber 80 PS in dem Auto, wir sind völlig unterdimensioniert von der Motorleistung. in Pforzheim hatten die gesagt, und da fährst du mal die und die St. Georgensteige hoch, wenn wir da hochfahren mit Blaulicht und mit Tatütata, dann kann der Mopedfahrer an uns vorbeifahren, weil der schneller ist. Und so hatten die, ja, das Rote Kreuz in Schramberg, die haben auch gesagt, die Straße, die müsst ihr hochfahren, dass ihr mal seht, da fehlt's an Motorleistung. Ja, ja, das waren so schöne Geschichten. Ja.
Und Dr. Beetz, was du jetzt gerade schon zitiert, der war ja auch schon bei mir zu Gast und der hat ja den Crashversuch eigentlich so ein bisschen bei Porsche mit initiiert, ne? Oder
auf jeden Fall losgemacht. Der war ja da in der Vorentwicklung, ja. Aber da habe ich mit ihm nichts zu tun gehabt, ja. Aber ich meine, man hat sich ja gekannt, ja, das ist klar.
Aber er hat bei mir gesagt, er hat zu viel Schrott produziert immer und hat da viele Unfälle gehabt. Das unterscheidet euch, oder?
Ja,
du hast mehr Autos heil gelassen.
Das ist gewaltig, weil das kann ich jetzt im Voraus schon sagen. Ich war 46,5 Jahre praktisch für Porsche unterwegs, mit Porsche unterwegs, vielfach auf der Rennstrecke und Erprobung. Und habe keinen einzigen Schrott produziert.
Das kann man sich nicht vorstellen.
Und das, ja, ich kann mir es heute auch nicht vorstellen, aber ich konnte mich unheimlich gut konzentrieren. Ja. Meine Frau, die sagt heute noch, ich fahre mit dir lieber am Nürburgring, da weiß ich, du bist voll konzentriert. Und Sonntagnachmittag auf der Landstraße sind deine Augen überall. Dann kamen natürlich so schöne Spezialaufträge. Austro-V, Porsche Salzburg, wollte im Austro-V die neue VW-Käfer-Vorderachse.
Also der Formel V, ne?
Formel V. Und dann habe ich da die neue Vorderachse eingebaut. Und dann mussten wir zum Test, sind wir da nach Semperit, Versuchsgelände in Kottingbrunn. Da haben wir getestet. Und der Günther Steckkönig fuhr mit dem Auto dann 3 Rennen und musste das testen. Und da waren wir in Tulln, Langenlebern. Da ist zum ersten Mal ein Niki Lauda, Formel V, aufgetaucht. Ja. Dann waren wir in Hockenheim und am Nürburgring.
Wahnsinn.
Ja. Und die 3 Läufe, ja, war ich immer als Betreuer dann dabei.
Viel interessanter eigentlich, dass du Niki Lauda nachher auch nochmal unter anderen Umständen begegnet bist. Da kommen wir aber auch noch drauf. Hast du da Ambitionen verspürt, selber Rennen zu fahren?
Da fehlt's am nötigen Kleingeld. Ah. Ich habe mal angefangen, ja, wie man halt klein anfängt, Slalom. Ja, so kleines Autoslalom mit dem NSU Prinz angefangen, ja.
Der Porsche des kleinen Mannes, sagt man ja auch.
Ja, ja, ja. Und da so lokale Rallyes hier im süddeutschen, im schwäbischen Raum, Öhringen, Heilbronn, Künzelsau. Dann war mal Ampergau Rally in Fürstenfeldbruck, solche Sachen. Mhm. Am Anfang mit Prinz 4, das hat sich aber schnell gezeigt, dass das falsche Auto ist. Dann haben wir den Prinz 3 uns zugelegt und haben das probiert. Da ging es ein bisschen besser. Und der Witz war der, immer wenn so Sprintprüfungen waren, dann waren wir einigermaßen bei der Musik dabei, von der zeitenmäßig. Mhm. Und wenn es einen Berg hochging, da haben uns halt ein paar Sekunden gefehlt. Und wir haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass ihr so viel schneller seid berghoch. Und diejenigen, die damals vorne wegfuhren, die sind ja später nachher aufgestiegen, vom 600er NSU Prinz zum 1000er. Mhm. Und dann haben wir gesagt, jetzt könnt ihr ja mal sagen, warum wart ihr immer schneller? Und ich sagte, weil wir 700 Kubik hatten statt 600. Ja, ach ja. Und damals Stadtgeld 40 Mark damals. Das war ja erschwinglich. Aber Protest 400 Mark. Und vor allen Dingen, wenn man unterlegen war, dann mussten wir ja auch noch die Kosten tragen, die Werkstattkosten. Und dann konnte keiner von uns protestieren. Das war vorbei. Die haben halt gesagt, protestier doch, wenn du meinst, da ist was falsch am Auto. Aber das Geld hatten wir nicht.
Ne? Einmal hätte man zusammenlegen müssen. Ja. Das wäre Ruhe gewesen.
Ja. Nee. Ich bin später noch mit denen zusammengekommen und das hat immer, ja, immer Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich, kann man Namen nennen?
Nee, möchte ich keinen nennen.
Nein, okay. Ja,
aber damals war auch so Leute wie der Irmscher, der fuhr auch NSU Prinz.
Günter Irmscher.
Ja, genau. Das war ein Konkurrent von uns, ja. Werner Müller in Ruid, also hier, ja.
Ich meine, später bist du ja noch Rennen gefahren, im 928, im Trigema, das erzählt ja auch der Günther Steckkönig. Aber es gab ja damals auch bei Porsche noch die Zeit, wo die Mitarbeiter, wie Herbert Linge zum Beispiel, das waren ja rennfahrende Ingenieure eigentlich, ne? Oder rennfahrende Konstrukteure.
Ja. Die konnten alle unheimlich gut Auto fahren. Ja. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass zum Beispiel der Peter Falk jahrelang Ersatzfahrer für Le Mans war. Der musste dort seine Pflicht, die Runden fahren. Und wenn ein Rennfahrer ausgefallen wäre, dann hätte der ins Auto steigen können.
Das ist nie passiert.
Nein, das ist nie passiert.
Das ist so verrückt, weil das kann man sich gar nicht vorstellen. Peter Falk.
Ja, aber der konnte so gut Auto fahren.
Das habe ich auch schon
konnte gehört. So gut fahren.
Ja, ich habe das mal gehört auf dem Skidpad, dass der Peter Falk da schneller war als Jackie X oder Derek Bell oder irgendwer.
Der Herr Falk war ein Phänomen, ja. Auch im Geist, ja. Das war toll. Wenn man irgendwelche Fragen hatte oder sowas, dann ist man zum Herrn Falk. Der hatte immer die richtige Antwort und ja, optimal konnte der das erklären. Ja, ich meine, wir waren ja Monteure und er war ja der Ingenieur. Das war so toll. Zum Beispiel im Käfig. Ich habe mit dem damaligen Jungingenieur Peter Falk vom 911, da gab es eine Sitzkiste. Und zwar aus Holz war so der Fahrgastraum für den Fahrer. War dargestellt, war ein Sitz drin, da war das Schalthebel drin. Und dann haben wir an der Pedalerie geknobelt. Und da war der Falk hauptsächlich involviert und ich habe es halt ausgeführt. Ja. Und die 911 Pedalerie, das ist ja heute noch sagenhaft, die Pedalabstände, einmal seitlich und dann Kupplung, Bremse, Gas, dass man also, wenn man schnell Auto fährt, Hacke, Spitze fahren kann. Ja. Mit dem Vorderfuß rechts wird gebremst, mit dem Absatz wird Zwischengas gegeben beim Zurückschalten, ja, und gleichzeitig gekuppelt, ja, mit zwei Füßen bedient man praktisch die drei Instrumente. Und da war der Herr Falk derjenige, der das so ausgedüftelt hat. Und dann war unter anderem die Lenk bei, wir hatten ja beim 356 noch praktisch die Kugelumlauflenkung. Und beim 911 gab es ja zum ersten Mal die Zahnstangenlenkung mit Mittenabtrieb. Und das war ein Riesenproblem, weil ja das mehr oder weniger abgewinkelte Lenksäule, also die Lenkwelle, war ja abgewinkelt. Aber nicht gleichmäßig von der Winkelgröße, sondern unterschiedlich. Und das war eine Riesenarbeit. Das konnte man ja damals, gab es ja noch keinen Computer, um das auszurechnen. Dann hat man oben am Lenkrad eine Gradscheibe und unten am Lenkgetriebe eine Gradscheibe. Und dann hat man so lang probiert, bis die geringste Unterschied zwischen oben und unten war. Man konnte ja das nicht einfach zusammenstecken und dann fahren, sonst hätte man ja ungleichmäßige Lenkbewegung oben zu unten gehabt.
Ja.
Ja? Und das war eine riesen diffizile Arbeit. Ja? Aber wie gesagt, mit dem Herrn Falk zusammen ohne Probleme. Und so haben wir auch den allerersten 914, war der Herr Falk damals der Zuständige. Und ich habe das erste Auto dann aufgebaut. Es war, ja, tolle Zusammenarbeit, ja.
Wahnsinn, ne? Wenn man sich vorstellt, wie man damals Autos zusammengeknobelt hat, genau wie du sagst, mit was für Hilfsmitteln man da arbeiten musste, um das alles auszurechnen
probieren. Wir hatten einmal einen Konstrukteur, der hatte mal eine Zeichnung geliefert über Bremsleitungen. Und dann sollten wir die Bremsleitung biegen. Ja, dann hat man natürlich Winkelmesser und dies und Winkel alles. Und wir kamen nicht hin, da haben wir den Konstrukteur geholt und haben wir gesagt, und du zeigst uns jetzt mal, du biegst jetzt mal eine Leitung nach deiner Zeichnung. Der konnte es auch nicht.
Wo du gerade sagst, mit dieser Hacke Spitze, beim Porsche 911. Das ist, habe ich auch schon mal gemerkt, dass da die Pedale wirklich perfekt eigentlich dafür zusammen, auch die stehenden Pedale, das ist ja, ja, macht ja auch nochmal was aus, ne?
Ja.
Beim 944 ist das nicht so. Da sind die wahnsinnig weit auseinander, finde ich. Das technische Gründe,
oder? Nee, man konnte das auch machen. Aber ja, der 44er, der hat ja hängende Pedale, genau, ja. Und was keiner weiß oder berücksichtigt, in der Pedalerie musst du ja den Drehpunkt auch festlegen. Der ist ganz wichtig zum Pedal oben. Ich habe kürzlich immer ja, mit Porsche-Fahrern diskutiert. Dann habe ich denen immer gesagt, worauf es da ankommt. Dass zum Beispiel, wenn du den Fuß auf der Bremse hast oder auf der Kupplung, wenn du drauf gehst und drückst das Kupplungspedal runter, dann muss der Fuß nach oben gehen. Der Absatz muss nach oben gehen. Wenn der nach unten gehen würde, dann würdest du ja mit dem Absatz in der Fußmatte hängen bleiben. Das ja. ging ja gar nicht. Also muss der Drehpunkt so gesetzt sein, dass der Radius nach oben weggeht. Ja, also das macht sich keiner Gedanken. Ja, ja? Und auch der Abstand, der Pedalabstand, wie muss das sein?
Ja, zueinander. Und auch der Druckpunkt,
wo ja, der Druckpunkt ja. kommt. Ne? Ja, du musst vorne ja, definieren, Druck aufbauen können, musst aber Zwischengas geben, dass du die Motordrehzahl beim Zurückschalten anhebst, ja. dass es einen weichen Schalt, keinen Schaltstoß gibt, sondern weiches Einkuppeln. Ja. Dadurch bleibt das Fahrzeug stabil und im Winter und bei Nässe ganz wichtig. Ja, ja. Das ist ja der Beginn vom Ausbrechen. Ja.
Aber ich finde, der 911er trotzdem, der kann das am besten mit den Pedalen. Ich finde, da stehen die Pedale am perfektesten dafür. Ne? Aber vielleicht lag es beim 944 auch teilweise an der Gleichteile-Strategie, oder?
Die Pedale? Weiß ich nicht. Klar, ich meine, der 44er ist ja aus dem 24er entstanden und der 24er war eine VW-Entwicklung ursprünglich. Auch der 14er war eine VW-Entwicklung. Ja.
Wie war die Zusammenarbeit mit den VW-Kollegen? War das einfach oder war das?
Ja, man hatte wenig mit VW zu tun. Nur wenn wir oben in Wolfsburg waren und im Prüfgelände, da hat man ein super gutes Verhältnis mit den Leuten, die dort waren, ja. Und an sich war ja von VW, ja, früher der Herr Egerland, der war für 914 zuständig. Aber der war ja hauptsächlich auch mit Porsche sehr eng. Hat er zusammengearbeitet, ja.
Toll, das jetzt zu hören. Und vor allem auch diese Austro-V-Geschichte gefällt mir gut, dass du da mit Niki Lauda zusammengekommen bist. Aber wenn wir jetzt mal weitergehen, als der 928 kam und neu kam und das bekannt wurde, dass der den 911er ablösen sollte, wie kam das bei euch an?
Ja, ich meine, das war natürlich ein großes Auto, ja, von der Dimension, die großen Türen und alles, ja. Das war natürlich gewöhnungsbedürftig. Damals war ja der 911 noch ein zierliches Auto, ja. Und ja, das hat eine Weile gedauert, bis man, das war ja nachher mit der Weissach-Hinterachse, ja. Und das Fahrzeug war ja mehr oder weniger viel komfortabler wie der 911. Er war komfortabler, er war ruhiger, er war leiser. Und man konnte ermüdungsfreier fahren. Das hatten unsere Chefs dann schon so registriert. Aber ja, ich muss dazu sagen, 1976, jetzt sind wir bei 1976. Meine Aufgabe damals in der Werkstatt war unter anderem auch die Reifenmontage, war mir unterstellt. Und damals hat Porsche angefangen, Reifen für den 356, das war der Anfang, da hat mir ein oder zwei Reifenfirmen, nicht mehr, und für Winterreifen noch ein paar mehr. Und dann hat ja Porsche begonnen, auf der Turracher Höhe Winterreifen zu testen im Winter. Hat ja alles der Linge damals noch gefahren. Und ich war das erste Mal 1972 als Betreuer, Werkstattbetreuer mit dabei. Und ja, damals fuhr man noch in Turracher Höhe auf dem See. Und der Herr Linge fuhr auf dem See und man kam ein bisschen raus und dann war ein Hotel in der Nähe. Und es könnte sein, dass der von seinem Pool ein bisschen Wasser abgelassen hat. Auf jeden Fall ist der Linge mit dem 911, ja, mehr oder weniger bis zum Schweller eingesunken. Und da hieß es also, auf der Turacher Höhe, auf dem See, können wir nicht mehr fahren. Und dann ist man zum Falker See auf der Kärntner Seite unten. Und da hat der österreichische Automobilclub, der hatte dort so Winterfahrtrainings. Und da war der Falker See mehr oder weniger sauber. Das war ungefähr die gleiche Seehöhe. Und der lag halt ja mehr oder weniger frei. Und dann hat man dort die Eisversuche gemacht, ja. Und dann kamen wir dorthin. 1976 bin ich dann wieder dorthin nach Turach. Und damals fuhren wir im Konvoi. Damals gab es noch nicht die Tauernautobahn. Wir mussten noch über Obertauern den Pass hoch. Ja. Ja. Und dann fuhr also Linge und Steckkönig, der eine 928, der andere fuhr 911 Turbo. Ich fuhr einen Opel Manta mit 924 in Reihen.
Ah, okay.
Das war so ein Muletto, hatten wir zwei Stück und einen Dreier BMW und da waren die 924 Aggregate. Also das gesamte Fahrwerk war in dem Auto verbaut, aber die Karosserie war von Opel Manta und wie gesagt ein BMW. Und den Opel Manta mit 924, den fuhr ich so an der dritten Stelle. Und der Reifendoktor damals, der Dr. Weber, der war an vierter Stelle mit dem 911. Und dann fährt man ja da von Untertauern da hoch, so, ja, da geht's sehr eng zu, ganz schmal. Und dann wird's plötzlich breiter und dann kommt so eine leichte Kuppe. Und dann kamen wir da oben in Schnee rein. Und dann war freies Fahren. Und Linge und Steckkönig vorneweg und ich mit dem Manta hinter rein. Und es hat dir Spaß gemacht, ja, einmal im Schnee quer. Ja. Da war ja kein Verkehr. Mhm. Das heißt, wir konnten die Kurven quer fahren. Ja. Und dann hat sich rausgestellt, dass ich mit dem 924 Manta flotter unterwegs war wie der Doktor, Reifendoktor mit dem 911. Oha. Und dann sagte der, oh, wissen Sie was? Ich brauche noch einen Fahrer. Hätten Sie Lust, bei mir als Reifentester anzufangen? Ja, weil damals war Günter Steckkönig der einzige Fahrer, der Herr Linge, der hatte das immer nur nebenher gemacht zu seiner Tätigkeit als Betriebsleiter in Weissach. Den hat man da nur mitgenommen zur Turach. Und dann sage ich, ja, würde mich schon interessieren. Aber das war 1976, da war er ja schon in der ONS-Staffel seit 1973 und fuhr dort mehr oder weniger auf der Rennstrecke. Ja. Ja, teilweise bei Formel-1-Feld mit. Ne? Und dann war das natürlich für mich eine sagenhaft tolles Angebot. Konnte ich natürlich nicht Nein sagen.
Und das nennt sich auch Reifen zu Subjektivtests, oder? Dass man nach dem Gefühl fährt.
Ja. Also, ich weiß nicht, hast du jemals einen Reifenmann bisher?
Dieter Röscheisen.
Hat er eine.
Nein, da kann man jetzt gerne noch drüber reden.
Nee, so genau. Das nicht. Ist also, ja. Eine ganz diffizile Angelegenheit, Reifenerprobung. Und wie gesagt, also dadurch, dass ich da schnell den Berg auf Schnee fahren konnte, man muss dazu sagen, der Doc Weber war damals ja nicht der super Autofahrer. Sonst wäre ich dem nicht weggekommen, das ist ganz klar. Auf jeden Fall, so bin ich da reingerutscht. Und dann haben wir begonnen, 1977 am Nürburgring Reifentests zu fahren. Wir waren dann der erste Automobilhersteller, der hauptamtlich da oben Testwochen hatte nachher. Und so hatten wir begonnen, Günter Steckkönig und ich.
Wahnsinn, oder?
Wir haben praktisch am Nürburgring, Reifentest fährt man ja immer im Grenzbereich. Mhm. Und am aussagekräftigsten ist der Nürburgring die Nordschleife. Man hat so viele Kurven, enge, weite, schnelle Kurven, überhängende Kurven. Ja, es geht bergauf, es geht bergab. Und die Asphaltbedingungen am Nürburgring sind super, super gut. Ja. Wir konnten in Weissach nicht so viel erproben, weil die Oberfläche war zu rau. Wir hatten im Nu hatten wir ziemlich viel Reifenverschleiß. Und die Strecke war halt kurz am Nürburgring. Ja, und vor allen Dingen am Nürburgring, als Reifentester machst du auch Fahrfehler. Ja, das ist ganz wichtig. Wir fahren ja nicht nur im Grenzbereich, sondern wir testen ja auch, wie verhält sich das Fahrzeug, wenn das ausbrechen will. Ja, man geht zum Beispiel her und nimmt mitten in der Kurve das Gas weg. Und wartet mal, was passiert? Bricht das Fahrzeug jetzt schlagartig aus oder bricht es berechenbar aus? Denn wir haben hier Reifen entwickelt für den Porsche-Fahrer. Ja? Und es gab also am Anfang vom fernen Osten die Reifenhersteller, die haben immer auf die deutschen Rennfahrer gesetzt. Die haben deutsche Rennfahrer testen lassen und wenn die gesagt hatten, ja, die Reifen sind gut, dann kamen die Reifen zu uns und haben wir gesagt, nicht gut. Für den Rennfahrer waren die gut.
Ja, aber ganz spitzer Grenzbereich.
Ja, ne? Ja. Ich meine, wenn das Fahrzeug nur einen Ruckel macht und ausbrechen will, dann lenkt er dagegen. Der normale Kunde spürt sowas noch nicht. Ich meine, wir Tester konnten das auch. Und wir haben Reifen mehr oder weniger entwickelt für den normalen Autofahrer. Der sollte sich ankündigen, der sollte einen weichen Übergang haben. Ja, wir haben zum Beispiel Döttinger Höhe rauf, Spurwechsel bei Hochgeschwindigkeit. Wir haben zum Beispiel am Lenkrad, reißt man an bei hoher Geschwindigkeit, nimmt die Hände vom Lenkrad und wartet mal, was passiert. Schaukelt sich das Fahrzeug auf, wird es immer schlimmer. Ich meine, die Hände hat man außen am Lenkradkranz, dass man notfalls zupacken kann. Aber bloß keine Daumen in die Lenkradspeichen bringen. Ganz wichtig. Ja, so macht man die Tests nachher. Ja, wenn sich ein Fahrzeug nachher von alleine wieder beruhigt, dann ist es ja optimal. Ja, aber er darf sich nicht weiter aufschaukeln und dass es ein kriminelles Fahrverhalten wird.
Das ist eigentlich eine unglaubliche Verantwortung, was man bei Reifentestern vielleicht immer so gar nicht denkt, sondern ja, komm, die fahren irgendwelche Reifen. Aber es gibt Riesenunterschiede, auch ob Profil, Reifenflanke, Härte, wie das walkt, das Gummi und so. Ne? Ja, Reifendruck macht einen riesen Unterschied. Und da die Entscheidung zu fällen, welcher Reifen jetzt für die Serie geeignet ist, das ist ja, da geht es ja um Milliarden. Ne?
Das geht ja los, man beginnt mit Komfort. Mhm. Man fährt Komfort. Mhm. Ja. Mhm. Und solange der Reifen noch angefahren ist, solange das Profil noch hundertprozentig Geräusch, ja, und dann wird beurteilt, wie verhält sich das Fahrzeug auf rauer Fahrbahn, auf glatter Fahrbahn, auf Pflaster. Und das wird ja alles dann getestet. Und dann geht's weiter, dann geht man zum Nässehandling. Und dann wird Aquaplaning, zum Beispiel Aquaplaning quer. Am Kreis wird Segment beregnet und dann fährt man rein und immer höher und dann wird die Querbeschleunigungsabfall wird gemessen. Ja. Und irgendwann merkt man, aha, jetzt geht's vielleicht noch mal 5 Kilometer höher und dann gibt's einen Dreher. Aber du weißt nicht, dreht es sich mit dem Heck oder dreht er sich vorne raus? Und im Conditrom haben die eine super Anlage. Da hat man dann auch Platz zum Drehen. Ja, da fährt man ran, bis sich das Fahrzeug dreht. Und dann Nasshandling. Also die Strecke ist beregnet. Immer gleichmäßig beregnet. Ja, das sind tolle Geschichten.
Faszinierend.
Ja.
Wem haben wir das zu verdanken, dass die Reifen inzwischen auf den Riesenfelgen nur noch so eine kleine Gummiwulst haben? Sind das eher die Designer oder die Reifentester, die gesagt haben, das muss alles härter, die Flanke? Ich finde, bei heutigen Autos, früher war ja unheimlich viel Gummi an der Seite drauf. Porsche 911 mit 15 Zoll.
Ach, du meinst von der Höhe
her,
vom Querschnitt.
Ja, ja, genau.
Ja, ich meine, das ist klar. Für die Bremsen braucht man immer größere Felgen.
Ja.
Ja. Aber die Räder sollten nicht größer werden. Also nimmt man dann mehr oder weniger den Querschnitt. Deswegen, früher hat man ja 70er, 80er Querschnitt. Ja. Und dann kam man immer weiter runter, 60er, 50er. Ja. Und heute ist man ja bei 40. Ja. Allerdings sind die Reifen auch viel breiter geworden.
Mhm, das ja. stimmt. Aber habt ihr damals schon den Wunsch geäußert nach einer härteren Flanke oder war das eher tatsächlich den Bremsen geschuldet? Also was, wie du sagst.
Nee, was wir brauchten ja Komfort trotzdem noch, ja. Und was der Reifenentwickler, was oder der Konstrukteur mit der Seitenwand, da hat er so wahnsinnig viel Einfluss, ja. Über Lenkwinkel, über die Steifigkeit, über Komfort macht dir der viel. Ja. Ein Beispiel, wir hatten ein Fabrikat freigegeben, 911. Und dann kam auf einmal die Weiße, von Zuffenhausen, Qualität, und sagen, hey, was habt denn ihr für Reifenfabrikat freigegeben? Der ist ja unmöglich, dieser Reifen. Das sagen wir, der Reifen hat die Freigabe von uns, der war in Ordnung. Nee, fahrt mal mit dem Reifen. Wir fuhren mit dem Reifen, sagen wir, das kann doch nicht der Reifen sein. Haben wir doch nie freigegeben. Und wir haben Gott sei Dank, wir hatten uns immer rückversichert, wir haben immer den Freigabesatz aufbewahrt.
Ah, okay.
Und dann haben wir unseren Reifensatz genommen. Ha, der war gut. Ja. Und dann ist man zu dem Hersteller gegangen und hat gesagt, hey, eure Reifen sind schlecht. Guckt mal, was da schief läuft. Er hat sich rausgestellt, die Produktion hat einen anderen Ruß genommen als der Testreifen. Und es war ein ganz anderer Reifen. Nur der Ruß im Reifen. Die wollten das vereinheitlichen, einen anderen Ruß, einen billigeren Ruß genommen. Und plötzlich war der Reifen ganz anders.
Jetzt, wo der Profi da sitzt, nach wie vielen Jahren tauschst du deine Reifen aus? Du fährst sie vorher runter auf der Nordstrecke, oder?
Ja, also auf meinem Privatauto.
Ja, nach wie vielen Jahren?
Die sind nach sechs Jahren sind die unten. Ja, ja, das ist klar. Ja. Und wir hatten auch immer Winterreifen im Test immer wieder mitgenommen. Der hat sich von Jahr zu Jahr um ungefähr 10% zum Vorjahr verschlechtert.
Nur durchs
Altern. Quasi. Ja, durchs Lagern. Sommerlagern wird der, ja, und zwar ist ja da Weichmacher drin und das diffundiert nachher raus. Und dadurch wird der Reifen, wenn du mal aufs Profil fasst, der wird dir immer härter. Mhm. Und bei Nässe immer schlechter. Ja.
Okay, ja, aber die Reifentechnik ist tatsächlich faszinierend, ne? Wie sich das in den Jahrzehnten verbessert hat, wenn du heute einsteigst.
Die haben also, neuen Gummi entwickelt und da war ja eine Firma und da war ich auch in Japan immer zum Testen 1985. Wir hatten immer abgelehnt und dann hatten die gesagt, oh, wir haben jetzt neue, andere Moleküle, Gummimoleküle. Und dann war ich einmal dort und dann haben wir in Suzuka haben wir mit Porsche dort und Testfahrer von der Firma haben wir da Tests gemacht. Oh, und das war sehr vielversprechend, ja. Und dann kamen die an und dann war der Reifen plötzlich Maßstab für alle anderen europäischen Firmen. Ja, das war auch, was mich damals so mehr oder weniger schockiert hat. Ich war da im Hauptquartier in Tokio, wurde ich dorthin gebracht. Und ich steig da aus der Taxe aus, hat mich also ein deutscher Vertreter dieser Firma, hat mich dort abgeliefert. Und dann lese ich auf so Leichtschrifttafel, herzlich willkommen, also Mr. Hans Klausiger from Porsche. Da denke ich, Menschenskind, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ich, kleines Licht von Porsche,
naja,
stehe da oben. Das ist richtig, wenn da ein Vorstand kommt oder sonst irgendwas, aber nicht so ein kleiner Reifentester.
Ja, im Zweifel ist deine Entscheidung mehr Geld wert.
Ja, aber da war, ich habe mich so geschämt damals, ja. Ja, das war mehr oder weniger die Geschichte von der Reifenentwicklung.
Und der Abteilung bist dann auch treu geblieben. Ne? Aber weißt du, worüber ich gerne noch mal reden würde? Du warst für diese Mulettos zuständig. Jetzt ja, haben wir gerade schon gehört, Opel Manta mit 944-Technik. Bist du mal das Audi Coupé gefahren mit dem 928? Dieser rote.
Ja, ja.
Hast du den auch gebaut?
Nein. Der wurde bei uns in der Flaschnerei dann, der wurde nicht in der, im Käfig gebaut, sondern in der Flaschnerei wurde da ja ein Blechstreifen in die Mitte reingesetzt, dass er breiter wurde.
Genau,
ja. Und dann gab es ja auch noch einen 350er Mercedes, ja, der auch so ausgestattet war. Da war ich aber dann nicht beteiligt. Damals war der Näher.
Walter Näher, ja.
Der Walter Näher war damals sehr viel an dem Audi. Da gibt's also noch Bilder, wo er hinten dann mit dem Lenkrad die Hinterachse verstellt. Also ein Zusatzlenkrad, der stand hinten praktisch im Kofferraum und hat da mehr oder weniger die Achse verändert während der Kurvenfahrt auch, ja. Da war der sehr stark involviert, bevor er in die Rennabteilung ging. Das war ja auch ein Fahrwerksmann, der Walter Näher.
War die Rennabteilung eigentlich mal ein Thema für dich?
Nein.
Du wolltest immer eine Serie machen?
Ich wollte, wo die 917er gebaut wurden und solche Sachen, da war natürlich die gesamte Versuch war da involviert. Ja. Da hat man ja 25 Autos innerhalb kürzester Zeit mussten da gefertigt werden. Ja. Und da hat man mitgeholfen. Aber Rennerei, die Rennmonteure, die sind nur bei Rennen. Und wir waren selbstständig. Mhm. Uns hat man irgendwo hingeschickt. Und dann waren wir für uns verantwortlich. Wir hatten die Autos gebaut. Wir hatten die Autos teilweise ausgewertet. Und wenn es Verbesserungen gab, die noch mit eingebracht. Aber in der Rennabteilung, da schraubst du ja nur am Rennwagen. Einmal zu Hause in der Werkstatt, dann gehst du zum Rennen. Dort ist Training, wieder, dann wird wieder geschraubt. Und dann Rennen. Ich war 1984 mit der Rennabteilung, also mit unserem 928 in Daytona, 24 Stunden. Ja, wir hatten dort das Glück, dass wir die Autos am Montag nicht aus dem Zoll bekamen. Das war der 962 von der Rennabteilung und unser 928. Und dann hatten wir einen Tag frei und sind rübergefahren nach Cape Canaveral. Und da stand die Mondrakete schon auf der Abschussbasis, hat man dort eine Besichtigung gemacht. Und während wir dann Dienstag oder Mittwoch ist das Ding gestartet, da haben wir heute noch Bilder, wie das Ding
hochgeht.
Ja, so weit ist man da gar nicht weg.
Ja.
Ja. Und wir Versuchsleute, wir waren halt mehr oder weniger viel freier. Uns hat man auch allein fortgeschickt, ja, und hat gesagt, dies und die, jenes muss gemacht werden, also macht es. Und Günther Steckkönig und ich, wir kennen uns seit 62, da kam der von der Schule zurück und von Daimler war er kurz. Und seither haben wir gemeinsam so viel gemacht, so viel unternommen. Erste Dauerläufe. Wir waren dabei, Rennwagendauerlauf, wir waren dabei. Nur er hat halt die Rennerei viel professioneller gemacht als ich. Ja. Ich habe nie gesagt, hey, darf ich auch mal fahren? Entweder ich durfte fahren oder war halt nichts.
Gab es irgendwo ein Testgebiet, was dir besonders gefallen hat? Du warst ja wahrscheinlich auch im Ausland, Schweden. Death Valley, habt ihr das auch gemacht?
Nein, das da war ich nie nicht dabei. Okay, ich war nur in Florida und ich war in Japan und NATO und solche Sachen, ja. Und praktisch Schweden, Finnland, Norwegen da oben, da haben wir mehr oder weniger den EA266 erprobt da oben. Und ich hatte immer das Glück, ich war immer hinten das letzte Fahrzeug.
Ja.
und der Herr Butt und so, Falk, die fuhren vorneweg und die fuhren normal. Und der Letzte hinten in der Kolonne, der fährt ja um sein Leben. Der muss ja immer, ja, der kann ihn nicht immer überholen. Und wenn es dann ging, dann waren die vorne weg. Also musste da richtig Gas geben. Ich hatte mal einen Beifahrer, der war Meister von der Motorenversuch. Und da waren wir in Schweden mit dem EA266 oder in Finnland oben. Und wie gesagt, der Herr Butt vorneweg, der Herr Falk, der Herr Bandle, alle waren sie vorneweg. Und ich war hin ins letzte Fahrzeug und der Meister saß neben mir. Und auf einmal sagte er neben mir, du, eins sage ich dir, ich habe mit meinem Leben abgeschlossen. Sage ich, wie bitte? Ja, ich habe mit meinem Leben abgeschlossen. So wie du fährst, so fährt man nicht auf Eis und Schnee. Dann sage ich, Josef, glaubst du, ich habe abgeschlossen, ich will weiterleben. Und es passiert schon nichts. Ja? Ist auch nichts passiert. Aber das letzte Fahrzeug, der muss immer am meisten Gas geben. Und das ist mir so oft bei Versuchsfahrten passiert, dass ich immer das letzte Fahrzeug war. Warum auch immer, keine Ahnung.
Immer als letzter vom Frühstück gekommen, zu spät eingestiegen. Jetzt haben wir ein Thema und zeitlich sind wir schon parallel eigentlich, die ONS-Sicherheitsstaffel. Ein ganz großes Thema in deinem Leben.
Oh, ja.
Herbert Linge, mit dem habe ich ja auch schon gesprochen, der hat das ja gegründet. Der hatte ja die Idee, dass man den Motorsport sicherer machen muss.
Ja.
Und
ja.
Ich glaube, mehr kann ich gar nicht erzählen. Jetzt bist du fast dran.
Das war Hans Klausecker. Aber natürlich fehlt noch ein wichtiges Kapitel, die ONS-Sicherheitsstaffel. Und da reden wir in der nächsten Woche drüber. Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk für einen Alte Schule-Fan sucht, schaut gerne mal bei mir in den Shop unter www.alteschule.tv. Wir hören uns spätestens am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin viel Spaß mit Lebkuchen und Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.